Tagesspiegel.
Berlin steht an einem sozialen Scheideweg. Und genau deshalb braucht es gerade jetzt eine starke SPD Berlin, liebe Genossinnen und Genossen.
Die Partei wird aktuell nicht mit genug Fürsorge geführt. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, auch einfach nicht mehr gut geführt.
Mehr Mitgliederpartei statt Hinterzimmer. Miteinander statt gegeneinander. Weniger Schlagzeilen, mehr Lösungen.
Lösungen suchen sie alle. Niromant Bertels gegen Hickel, Böcker Giannini gegen Saleh Lehmann. 6 Bewerber, 3 Teams, ein Ziel, der SPD-Landesvorsitz. Die Berliner Sozialdemokraten wollen sich nach miesen Wahlergebnissen, Grabenkämpfen und viel Machtgerangel neu erfinden. Jetzt aber wirklich. Und dafür haben jetzt rund 18.000 Genossinnen und Genossen die Möglichkeit, für ihr Favoritenduo abzustimmen. Und damit sich die SPD nicht immer nur mit sich selbst beschäftigt, beschäftigen wir uns heute mit ihr. Wofür stehen die Bewerberduos? Welche Vision haben sie für diese Stadt? Oder ganz generell gefragt, braucht Berlin eigentlich noch die SPD? Ein kleiner Vorgeschmack. Nur ein einziger der von uns angefragten Politikwissenschaftler wollte überhaupt darüber sprechen. Wir tun es trotzdem miteinander und auch mit Anna Tewald heute aus unserer Landespolitikredaktion. Außerdem ist uns heute ausnahmsweise aus dem Urlaub zugeschaltet Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel.
Schönen guten Tag, hallo.
Und ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin.
Checkpoint. Der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen.
Lorenz, du als stadtweit bekannter Wechselwähler, der berühmteste Wechselwähler dieser Stadt, könntest du dir vorstellen, derzeit die SPD zu wählen?
Als Wechselwähler kann man sich natürlich immer vorstellen, die SPD zu wählen, aber im Moment fällt es einem tatsächlich ein bisschen schwer, weil nicht so ganz klar ist, wo es mit der SPD hingeht. Und deswegen machen sie ja diesen Mitgliederentscheid, um die neue Führung zu klären. Und das will ich doch erstmal abwarten, bevor ich mich da entscheide und auf deine Frage antworte.
Ja, die Frage nach dem Profil treibt derzeit in der Tat viele um. In Berlin, aber auch bundesweit, da stehen enttäuschende Wahlergebnisse, schlechte Umfragewerte, Mitgliederschwund. Und für viele stellt sich die Frage, wofür steht diese Partei eigentlich? Oder härter gefragt, braucht es die eigentlich noch? Wie siehst du das?
Naja, die Partei sucht sich selbst. Und ein entscheidendes Thema dabei ist ja der Umgang mit dem Thema Sozialstaat. Das ist ein Kernthema der SPD, war es auch immer. Im Bund steckt hinter dem Begriff Sozialstaat die Diskussion um Bürgergeld, längeres Arbeitslosengeld, höheren Mindestlohn und gebührenfreie Bildung. In der Berliner SPD gibt es auch da einen großen Streit zwischen dem linken und dem konservativen Flügel. Die Linken pochen auf großzügige Gebührenfreiheit für alle, also ohne Gegenleistung. Kritiker bezeichnen das als Gießkannenprinzip. Mit anderen Worten, überall wird ein bisschen gegossen, aber am Ende fehlt es, dass es doch für alle genug ist. Die Konservativen wiederum sagen, das funktioniert nicht und ist unsolidarisch. Wir müssen gezielt die arbeitende Bevölkerung entlasten.
Darüber werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher diskutieren. Wir schauen jetzt aber erstmal noch auf diesen personellen Kampf, der uns jetzt gerade bevorsteht, zum Hintergrund. Diesen Streit zwischen dem linken und dem rechten Parteiflügel, den gibt es ja schon immer, auch in Berlin. Besonderheit ist vielleicht ein bisschen, dass Franziska Giffey als die letzte Spitzenkandidatin aus Berlin kommend, dann in den Bund gewechselt, wieder zurückgeholt wurde als die strahlende Spitzenkandidatin, aber eigentlich von der Partei Linken nie akzeptiert wurde. Und das ist natürlich was, was dann im Erfolg gerne überdeckt wird, weil alle zusammenhalten. Nun sieht es wieder ein bisschen anders aus. Pech natürlich auch, weil die Wahl wiederholt werden musste und dahinter eine Niederlage stand. Aber im Ergebnis tritt sie jetzt nicht wieder an als Parteivorsitzende.
Genau, das war eigentlich ziemlich klar nach dem Wahlergebnis. Und es war eigentlich auch klar, dass nicht ihr Co-Partner im Vorsitz Raed Saleh derjenige ist, der von sich aus verzichtet. Also hat sie verzichtet. Und damit war klar, es braucht eine neue Kandidatur. Und das Dilemma der SPD dabei ist natürlich, Giffey und Saleh waren sich inhaltlich sehr, sehr ähnlich, haben damit aber natürlich auch viele in der SPD nicht repräsentiert. Und der Ruf nach einem gemischteren Duo wurde laut.
Es gab eine externe Analyse, die relativ viel Aufsehen erregt hat, von zwei Politikwissenschaftlern, die beauftragt wurden, die Wahlen 2021 und eben die Wiederholungswahl 2023 zu analysieren. Und die Checkpoint-Leserinnen und Leser unter euch werden sich erinnern, das war ziemlich heftig für die SPD im Ergebnis.
Zitate waren zum Beispiel: Die Partei ist tief gespalten, vor allem bezogen auf symbolische Personal- und Koalitionsfragen. Oder auch Fehler und Versäumnisse wurden bei den jeweils anderen gesehen, nur selten bei sich selbst gesucht. Und auch Berlin und die SPD haben sich offenkundig auseinandergelebt.
Also wenn man sagt, das war das Hauptergebnis dieser Studie, dann muss man sagen, Machtkampf ist gerade so groß wie selten, denn es gibt eben diese drei Duos. Ganz kurz zum Prozedere, es sind jetzt eben 18.000 Genossinnen und Genossen zur Wahl aufgerufen. Da gibt es verschiedene Mitgliederforen, wo sich die Kandidatenduos vorstellen können. Das zweite war gestern Abend im Willy-Brandt-Haus. Und da nehmen wir vor allem zwei Dinge mit. Einerseits den Blackout von Franziska Giffey. Ja, kann mal passieren, aber dieser war schon recht peinlich. Da ist Giffey der Name von Salehs neuer politischen Partnerin Luise Lehmann nicht mehr eingefallen, was natürlich besonders unangenehm war, weil Luise Lehmann mutmaßlich Franziska Giffey ersetzen soll. Zweitens kann man schon sagen, dass der Ton zwischen diesen Duos etwas rauer wird. Mal gucken, wie sich das noch so weiterentwickelt. Das letzte Mitgliederforum ist in der kommenden Woche. Das gibt es dann digital und die Abstimmung kommt danach. Und auf dem Landesparteitag am 25. Mai soll dann der neue Landesvorstand gewählt werden.
Ja, unter Umständen gibt es auch nochmal eine Stichwahl. Also wenn keines der drei Duos die absolute Mehrheit bekommt, ich denke mal, da wird man von ausgehen können, dass das so sein wird. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da Klarheit haben. Es ist ja auch nicht die erste Mitgliederbefragung der Berliner SPD. Ich glaube aber, es war nie zuvor spannender, weil die SPD, wir hatten es eben schon gesagt, ist inhaltlicher ratloser denn je. Sie ist eingeklemmt einerseits zwischen der dominanten CDU, deren Juniorpartner sie nun inzwischen ist, und dem weiterhin lockenden linken Lager. Da wird ja sogar die Sinnfrage gestellt. Also braucht es die SPD in Berlin überhaupt noch, vor allem eben als ewige Regierungspartei? Dazu repräsentieren die Kandidatenduos die ganze Bandbreite der Partei, also von links bis ziemlich konservativ. Es gibt da endlich mal eine echte inhaltliche Auseinandersetzung. Das ist ja schon mal ganz gut. Drittens aber auch kaum verwunderlich bei dieser Ausgangslage: Mit kleineren und größeren Fouls versuchen zumindest zwei der Duos ihre Chancen deutlich zu verbessern. Ein innerparteilicher Wahlkampf für die Geschichtsbücher zeichnet sich da ab. Und der könnte vielleicht sogar das Ende der Ära Saleh einleiten. Es ist auch ein innerparteilicher Wahlkampf, der eben die ganze Stadt betrifft. Das gab es tatsächlich noch nie. Und deshalb schauen wir uns das jetzt mal etwas genauer an.
Berlin erwartet mehr als Worte. Berlin erwartet politische Aktion.
Ja, wer sind eigentlich die Leute, die die SPD in die Zukunft führen wollen? Dazu haben wir jetzt bei uns Anna Tewald bei uns im Podcaststudio. Sie ist Redakteurin bei uns in der Landespolitikredaktion und beobachtet dort die SPD sehr intensiv. Schön, dass du da bist. Hallo Anna.
Hallo, ich freue mich.
Ja, lass uns mal die drei Teams angucken. Also da ist zum einen der aktuelle Co-Vorsitzende Raed Saleh aus Spandau. Kenner und Genießer der Berliner Landespolitik ist der natürlich seit Jahren ein Begriff. Und bisher war er eben Landesvorsitzender gemeinsam mit Franziska Giffey. Und er hat sich nun eine neue Partnerin gesucht, die Bezirkspolitikerin Luise Lehmann aus Marzahn-Hellersdorf. Und damit ihr einen Eindruck gewinnt, wer die eigentlich sind und wie die klingen, haben wir jetzt kurze Ausschnitte aus Vorstellungsrunden rausgeschnitten. Hier spricht zuerst also Luise Lehmann darüber, dass ihre Mitschüler teils nicht genug Geld für das Mittagessen hatten.
Und ein paar Jahre später habe ich gelesen, dass die SPD Berlin sich dafür einsetzt, dass jedes kleine Schulkind ein warmes Mittagessen hat, und zwar kostenlos. Und ein ganz lieber Genosse, der das zu großen Teilen mit zu verantworten hat, Raed Saleh, liebe Genossinnen und Genossen. Raed lebt auch den sozialdemokratischen Wert der Bildung, der gebührenfreien Bildung von der Kita bis zur Hochschule. Das ist in Berlin eine Errungenschaft, die wir uns nicht wieder nehmen lassen dürfen.
Es ist die Leidenschaft, mit der Luise Politik macht. Und ihr ist das Thema Gesundheit wichtig. Und es ist Luise nicht egal, ob man einen Zustand eines Kindes daran messen kann, wie viel Geld die Eltern haben, Genossinnen und Genossen.
Eine demokratische Partei wie die SPD muss voranschreiten und eine eigene Vision für die Gesellschaft entwickeln, wie sie sie sehen will. Ihr Lieben, lasst uns Grabenkämpfe, lasst uns Flügel überwinden, lasst uns miteinander streiten für eine bessere Gesellschaft. Denn nur zusammen können wir die Herausforderungen der Zukunft meistern.
Jo.
Puh.
Viel Einigkeit. Ich würde mal sagen, Raed Saleh ist vielen Leuten bekannt, vielleicht im Kurzabriss, mit 5 Jahren aus Palästina gekommen, seit 2008 im Landesvorstand, Fraktionschef seit 2011, seit 2020 eben Co-Vorsitzender und der Spandauer Strippenzieher, dessen Lebensthema eigentlich diese Gebührenfreiheit ist. Aber Anna, du bist ja sehr nah dran, erzähl uns doch mal, wer ist diese Luise Lehmann, die da jetzt neu eigentlich aufs politische Parkett getreten ist?
Ja, Luise Lehmann ist Bezirkspolitikerin jetzt, ist eine waschechte Berlinerin, kommt aus Mahlsdorf in Marzahn-Hellersdorf, ist seit dem Teenageralter bei den Jusos aktiv gewesen und eben seit 2019 Bezirksverordnete in Marzahn-Hellersdorf und dort auch stellvertretende Vorsteherin der BVV. Sie ist das, was man vielleicht eine Überfliegerin nennen könnte. Sie hat mit 16 Abitur gemacht, hat dann an der Charité Medizin studiert, Anfang 20 das Medizinstudium abgeschlossen und ist jetzt gerade Assistenzärztin in der Neurochirurgie, also durchaus beeindruckender Lebenslauf. Sie hat auch schon mal kandidiert für das Abgeordnetenhaus 2021, allerdings erfolglos. In der Familie gibt es aber jemand anderen, der im Abgeordnetenhaus sitzt. Das ist nämlich ihr Vater Jan Lehmann. Der ist unter anderem digitalpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.
Aber es bleibt in der SPD.
Es bleibt in der SPD.
Ja, ist ja eine interessante Wahl. Weißt du, wie es zu dieser Verbindung Raed Saleh, Luise Lehmann kam?
Also beide erzählen, dass sie sich schon lange kennen, lange schätzen, regelmäßig ausgetauscht haben. Zur Wahrheit gehört aber wahrscheinlich auch, dass Saleh lange gesucht hat, um eine passende Kandidatin zu finden. Also in der Partei gilt es eigentlich als offenes Geheimnis, verschiedene Frauen in der Partei auch angesprochen hat. Er war natürlich auch in seiner Auswahl eingeschränkt. Also es war klar, dass es kein Senatsmitglied oder möglichst auch kein Fraktionsmitglied sein kann. Also damit.
Das sind einfach die Regeln, die sich die SPD auferlegt hat.
Genau,
ne?
Das sind die Regeln, die letztes Jahr beim Parteitag beschlossen wurden. Und somit sind einige Frauen, die auch schon bekannter sind, weggefallen. Und dann hat er damit durchaus für Überraschung gesorgt, dass er sich für Luise Lehmann entschieden hat.
Also können wir schon da rauslesen, dass es jetzt nicht unbedingt viele Bewerberinnen gab, die gesagt haben, yo, Raed, du bist ein Erfolgsmodell, ich will das mit dir gemeinsam machen.
Ja, das kann man, glaube ich, durchaus da rauslesen, dass viele von der Art, wie er Partei macht, ich sag's mal vorsichtig, nicht ganz so begeistert sind. Und man hat es ja jetzt gesehen, selbst eine Politikerin von Format wie Franziska Giffey hatte es durchaus schwer, ab und an gegen Saleh anzukommen. Und da hat sich vielleicht die eine oder andere gedacht, das könnte auch schwer für mich werden.
Und was denkst du, ist die Motivation von Luise Lehmann, das zu tun?
Ich nehme sie durchaus wirklich als jemand wahr, der für die Inhalte brennt, der Lust aufs Gestalten hat. So zeigt sie sich bislang sehr überzeugend. Also Sozialpolitik, Gesundheitspolitik ist ihr wirklich ein Anliegen. Das möchte sie voranbringen. Das höre ich auch so aus der Partei, dass es ihr abgenommen wird. Was ich noch nicht ganz sehe bei ihr, ist, wie sie so diese klassische Partei- und Vernetzungsarbeit, die ja auch irgendwie dazugehört, wenn man Parteivorsitzende werden möchte, wie sie sich da genau einbringen will und vor allem auch konkret gegen Saleh behaupten möchte.
Ich wollte gerade sagen, das muss sie ja nicht machen, das macht ja Saleh. Ne?
Ja, also. Oder so.
Du hast jetzt gerade schon über die Inhalte gesprochen. Was würdest du denn sagen, sind die Kernpunkte dieses Duos?
Ja, ein Kernpunkt, ihr habt es eben schon angesprochen, ist jetzt geworden, auch dadurch, wie die Debatte geführt wurde, die Gebührenfreiheit in der Stadt. Das ist ja die Politik, die Saleh groß gemacht hat und die jetzt, muss man sagen, weil ein anderes Kandidatenduo das auf den Plan gebracht hat, jetzt aber nochmal stark hochgekommen ist. Also sie sagen, sie stehen für Gleichheit, für soziale Gerechtigkeit. Es darf keinen sozialen Kahlschlag geben, sagt Raed Saleh in den vergangenen Monaten ungefähr bei jedem Auftritt, den man von ihm hört. Lehmann macht die Gesundheitspolitik stark, wobei natürlich da auch zur Wahrheit gehört, dass da auf landespolitischer Ebene nicht so viel entschieden werden kann.
Das andere Duo, das sind Martin Hickel und Nicola Böcker-Giannini. Und wie die sich die Stadt oder ihren Vorsitz vorstellen, das hören wir jetzt mal.
Viele BerlinerInnen sind genervt und gestresst. Sie haben teilweise Angst, ihre Einkäufe nicht mehr bezahlen zu können oder aus ihren Kiezen verdrängt zu werden. Mehr Moll als Dur kommt bei mir an. Uns trauen die Menschen nicht mehr zu, ihre Situation zu verbessern. Rat, das Geschenk der Kostenfreiheit für alle und alles, das ist deine alte Geschichte. Und Kian und Jana, er erzählt die alte Geschichte einfach weiter. Für diese alte Geschichte werden wir nicht mehr gewählt. Weg von der Umsonststadt für alle, hin zur gerechten Stadt. Echte Umverteilung von oben nach unten. Und damit das gelingt, braucht es gezielte Investitionen.
Mehr Mitgliederpartei statt Hinterzimmer. Weniger Schlagzeilen, mehr Lösungen. Labels wie links, rechts, pragmatisch, progressiv, konservativ hindern uns dabei nur. Wir sind alle Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Lasst uns gemeinsam dafür stehen, liebe Genossinnen und Genossen.
Gemeinsam dafür stehen, das war Martin Hickel, der ist seit 2018 Bezirksbürgermeister in Neukölln. Und dann ist da noch eine Politikerin, die bisher weniger bekannt ist, wobei sie war Staatssekretärin für Sport in der Senatsverwaltung für Inneres und wurde dort kürzlich entlassen. Deswegen eine interessante Kombination, Anna. Was meinst du?
Ja, interessante Kombination trifft es, glaube ich, ganz gut. Also, dass Martin Hickel seinen Hut in den Ring wirft, war, glaube ich, nicht ganz überraschend. Er ist als Neuköllns Bezirksbürgermeister durchaus eine herausgehobene Figur in der Partei. Dass Böker Giannini da nochmal einen Aufschlag versucht, ist durchaus interessant. Du hast gerade gesagt, sie war Sportstaatssekretärin und musste dort nach einem heftigen Streit mit Innensenatorin Iris Spranger gehen. Viele waren in der Partei davon aber von dem Ganzen, wie das abgelaufen ist, sehr bestürzt und haben offenbar auch Böker Giannini da den Rücken gestärkt und gesagt, wir wollen, dass du weitermachst. Und das hat sie offenbar dann auch bewogen, für den Vorsitz zu kandidieren.
Ja, interessant. Die beiden kennen sich aus Neukölln vermutlich. Sie war dort in der BVV von 2011 bis 2016 aktiv und danach Staatssekretärin. Ja, thematisch, wo würdest du die beiden einordnen?
Ja, ganz klar konservativ-rechten Flügel der SPD, auch wenn sie selbst und auch übrigens alle anderen Kandidaten die ganze Zeit betonen, dass es ja nicht mehr um Flügelkämpfe gehen kann und dass rechts und links eigentlich keine Kategorie mehr ist. Aber Fakt ist, es ist doch auch noch, würde ich sagen. Und da sind sie ganz klar eher konservativ und natürlich dem Giffey-Flügel eher zuzuordnen.
Ja, und es ist ja relativ überraschend, dass dieses Thema der Gebührenfreiheit für sie so wichtig ist. Meinst du, das war eine Strategie, da ganz gezielt auf das Kernthema von Raed Saleh zu gehen, um ihn da persönlich anzugreifen?
Ich glaube schon, es war eine Strategie, die aber nicht jetzt aus taktischen Gründen neu erdacht wurde in dem Sinne, sondern Nicola Böker-Giannini hat uns erzählt, dass sie schon vor 9 Jahren gegen die Gebührenfreiheit gestimmt hat. Und zwar gab es 2015 schon mal eine Mitgliederbefragung in der SPD zu verschiedenen inhaltlichen Themen, darunter auch die Ausweitung der Gebührenfreiheit in der Kita. Und was aus heutiger Sicht interessant ist, 66% der SPD-Mitglieder haben damals dagegen gestimmt. Also die wollten mehr Qualität statt Gebührenfreiheit. Und eine der Personen, die sich für mehr Qualität und gegen die Gebührenfreiheit ausgesprochen hat, war Nicola Böker-Giannini. Sie hat auch lange im Kita-Bereich gearbeitet. Also ist durchaus eine Herzensangelegenheit von ihr. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass das Thema jetzt sehr passend war, weil es natürlich die ganze Zeit um Ausgaben geht. Alle wissen, Berlin muss sparen und muss noch mehr sparen in den nächsten Jahren. Da ist das ein Thema, was passt. Plus, es kulminiert natürlich in der Figur von Raed Saleh. Das heißt, damit geht der Angriff auf seine Person direkt mit einher.
Okay, und dann kommen wir zum dritten und letzten Duo. Das sind Kian Nieromand und Jana Bertels. Und was sie wollen, hören wir jetzt.
Wir haben die Führung dieser Stadt abgegeben. Wir haben das Vertrauen der Menschen in dieser Stadt verloren. Berlin steht an einem sozialen Scheideweg. Und genau deshalb braucht es gerade jetzt eine starke SPD Berlin, liebe Genossinnen und Genossen. Die SPD muss an der Seite derer stehen, die eben nicht in der Lage sind, 18 Euro pro Quadratmeter zu bezahlen. Die verzweifelt einen Kita-Platz suchen, einen Heimplatz für ihre Angehörigen, die tagtäglich pendeln müssen mit einem überlasteten ÖPNV.
Die Partei wird aktuell nicht mit genug Fürsorge geführt und, wenn ich ganz ehrlich sein darf, auch einfach nicht mehr gut geführt. Sie erlebt nach einer historischen Wahlniederlage eine Kultur der fehlenden Verantwortungsübernahme und auch des Machterhalts. Mit uns bekommt ihr Landesvorsitzende, die selbst keine Parteiämter anstreben, keine Regierungsämter, sorry, Lasst uns gemeinsam zu der linken Großstadtpartei des 21. Jahrhunderts werden.
Lasst uns diese Grabenkämpfe endlich beenden. Lasst uns endlich ein gemeinsames Miteinander leben, liebe Genossen und Genossen.
Ja, die beiden sind relativ unbekannt. Die Basis kennen sie gut. Sie seien normale SPDler, sagen sie beide. Beide Anfang, Mitte 30. Kian Nieromand kennt man vor allem als Sohn von, muss man in dem Fall sagen, nämlich Sohn des sehr bekannten Volleyball-Managers und Sportfunktionärs KW Nieromand. Sein Sohn Kian ist stellvertretender SPD-Landesvorsitzender, promovierter Volkswirt und Kreisvorsitzender der SPD Charlottenburg-Wilmersdorf. Jana Bertels, bisher relativ unbekannt in dieser Stadt, ist 2012 aus NRW nach Berlin gezogen und erst 2017 SPD-Mitglied geworden, also noch relativ frisch, als, sagt sie, Reaktion auf das Erstarken der AfD. In diesem ganzen Streit um die Gebührenfreiheit sind die beiden ein bisschen in den Hintergrund geraten. Anna, wie nimmst du dieses dritte Kandidatenduo wahr?
Ja, sie sind in den Hintergrund geraten, das ist wahr, weil sie sind auch für die Gebührenfreiheit. Und mit einem Wir sind auch dafür lässt sich natürlich irgendwie schlecht Wahlkampf machen, wenn sich da zwei andere Kandidatenduos schon verhakt haben bei dem Thema. Wie nehme ich die beiden wahr? Also die beiden könnte man so ein bisschen als das Duo der Herzen der Parteilinken bezeichnen. Aber nicht nur Duo der Herzen, sondern auch Ergebnis von monatelangen Verhandlungen und Gesprächen im Hintergrund. Wer kann für die Parteilinke ins Rennen ziehen? Die beiden sind wirklich mit sehr viel Feuer und Leidenschaft in diesen Wahlkampf gegangen, auch sehr professionell, gerade wenn man bedenkt, dass die beiden parteipolitisch die unerfahrensten sind, eigentlich von allen Kandidierenden. Für mich sind sie auch diejenigen, die am glaubwürdigsten gemacht haben, dass es ihnen wirklich um eine gänzlich neue Form der Führung innerhalb der Partei geht. Und sie haben ja, wir haben es eben auch schon gehört, ganz klar als einziges Duo klar gesagt, dass sie keine Regierungsämter übernehmen wollen. Sie haben Probleme, ihr Thema zu setzen. Sie wollten den Kampf gegen den Metropolenstress, also sowas wie steigende Mieten oder großen Verkehr, stark machen. Aber das ist natürlich nicht so schön greifbar wie ein Thema Gebührenfreiheit, zu dem auch, glaube ich, viele Menschen in Berlin einfach eine Meinung haben, weil es sie selbst betrifft.
Ja, und dieser Metropolenstress ist natürlich wenig greifbar. Das ist so ein bisschen alles oder nichts. Allerdings muss man auch sagen, gerade unser regierender Bürgermeister hat ja mit so einem relativ nichtssagenden Programm bisher ganz guten Erfolg. Ne? Abschließend die drei, wenn man die jetzt so betrachtet im Wahlkampf und was du bisher von ihnen erlebt hast, wem rechnest du da momentan die besten Chancen zu?
Es ist ganz schwierig. Ich muss sagen, ich bin eigentlich überrascht. Alle drei haben nochmal, finde ich, eine Schippe draufgelegt, so in den vergangenen Wochen. Also wirklich eine starke Performance hingelegt. Ich glaube, dass der Faktor Bekanntheit nicht ganz unwichtig ist. Also, dass tatsächlich Martin Hieke und Nicola Böcker-Giannini einen Punkt gesetzt haben. Sie haben den Vorteil, Martin Hieke ist schon recht bekannt. Ähnlich wird es auch bei Saleh aussehen. Er ist bekannt. Aber natürlich machen ihn viele auch einfach für die Politik der vergangenen Jahre verantwortlich.
Dann lass uns doch vielleicht gleich mal bei dem Thema noch ein bisschen bleiben. Also diese Frage der Gebührenfreiheit ist für mich relativ überraschend jetzt wieder aufgeploppt. Also ich hätte nicht gedacht, dass sich jemand innerhalb der SPD traut, da ranzugehen. Ich weiß es aus Hintergrundgesprächen auch mit führenden CDU-Leuten, dass die immer gesagt haben, auch in den Koalitionsgesprächen so, das finden sie falsch, gerade im Bildungsbereich, aber das ist mit der SPD eine rote Linie, die wird nicht überschritten werden. Lorenz, du hast uns jetzt ein bisschen gelauscht und Annas Analyse, wie überraschend ist das für dich, dass das jetzt wieder aufgetaucht ist?
Naja, erstmal muss man sagen, es ist mutig, dass es ein Kandidierenden-Duo in der SPD gibt, die dieses Thema nicht nur aufmachen, sondern ganz dezidiert vorantreiben. Es ist deswegen mutig, weil es immer schwieriger ist, Menschen Geld wegzunehmen, als Politik zu verkaufen, als eben Menschen Geld zu geben. Man muss aber auch sagen, dass das, ich nenne es jetzt mal ein bisschen abfällig, als Masche von Raed Saleh so weit auf die Spitze getrieben wurde, dass sie am Ende abgebrochen ist. Weil es hat der SPD schlichtweg auch nichts mehr gebracht. Also keine Kita-Gebühren mehr, kostenloses Mittagessen, Hortbetreuung kostenlos, Schülerticket kostenlos, Lehrmittel weg und so weiter. Da fragen sich natürlich diejenigen, die tatsächlich unter der Qualität der Bildung leiden. Und das sind in dieser Stadt ja sehr, sehr viele. Das ist eines der ganz großen Ärgerthemen vor den letzten Wahlen gewesen. Die fragen sich, warum wird eigentlich allen Menschen auch das erlassen, die es sich ohne Probleme leisten könnten? Und stattdessen fehlt dann das Geld tatsächlich an anderer Stelle, nämlich da, wo man was für die Qualität tun könnte. Das heißt also einerseits mutig und andererseits liegt dieser Ball auch irgendwo im Strafraum rum. Und dass dieser Ball jetzt von Hickel und Böker Giannini aufgenommen wurde, ist natürlich politisch insofern klug, weil es zum ersten Mal auch nach außen sichtbar eine Reibung herstellt, die über die Behauptung, wir sind für Demokratie und die Besseren für die SPD hinausgehen.
Wir hören vielleicht mal eine, die daran mitgearbeitet hat. Das war Beate Stoffers. Sie war von 2019 bis 2021 Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Bildung. Sie sieht die Diskussion rund um eine Rücknahme der kostenfreien Bildung kritisch.
Wir können zumindest konstatieren, dass damit erreicht wurde, dass eine inhaltliche Debatte zu Verteilungsfragen geführt wird. In Anbetracht der Haushaltssituation mag das auch richtig sein, dass wir Kurskorrekturen diskutieren. Ich halte es allerdings für falsch, dass hierfür exemplarisch der Bildungsbereich herhalten muss. Ich halte es auch für falsch, dass so getan wird, als ob es ein Luxus oder verschenktes Geld wäre, Familien zu entlasten. Richtig ist bei der Debatte, dass Kostenfreiheit immer auch die Qualitätsverbesserung im Blick haben sollte. Ein Entweder-Oder und damit ein Ausspielen beider Punkte wäre fatal.
Ja, und das ist, glaube ich, das große SPD-Versprechen, dass die Qualität mit der Kostenfreiheit einhergeht. Und das, muss man sagen, haben sie nicht ausreichend einlösen können. Vermutlich auch, weil es sehr lange vernachlässigt wurde, einfach Geld zu investieren in die Bildung und in die Qualität zu investieren, sodass jetzt der Eindruck entsteht, es geht nur Entweder-Oder.
Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das jetzt irgendwie einen Nerv trifft, diese Debatte. Die SPD steht wie keine andere Partei für die Bildungspolitik in dieser Stadt und da hat die Qualität mächtig gelitten. Plus findet diese Debatte ja auch vor dem Hintergrund der Debatte um den Berliner Haushalt statt, wo allen klar ist, dass auch soziale Maßnahmen irgendwie gekürzt werden müssen. Also die Frage dann auf dem Tisch liegt, müssen wir nicht eigentlich das wenigere Geld, was wir jetzt haben, nicht noch zielgerichteter irgendwie einsetzen?
Ist ja tatsächlich auch so, wenn man sich das mal anschaut, die SPD ist so lange in dieser Stadt für Bildungspolitik verantwortlich gewesen und hat natürlich dieses große Bildungsversprechen, was ja auch viele Menschen zur SPD gebracht hat und auch immer noch zur SPD bringt, dass Herkunft und Geld nicht ausschlaggebend dafür sein darf, ob man in diesem Land was wird oder eben auch nicht. Und daran ist ja auch überhaupt nichts falsch. Wenn man aber auf der anderen Seite sieht, dass kein anderes Bundesland pro Schülerin und Schüler so viel Geld ausgibt wie Berlin und auf der anderen Seite wir in Berlin immer noch das Bundesland sind, das am meisten Schüler ohne Berufsbildungsfähigkeit aus der Schule entlässt, dann stimmt einfach irgendetwas nicht. Und dem muss sich einfach auch die SPD endlich mal richtig stellen.
Man kann vielleicht noch ein paar Argumente für die Kostenfreiheit anfügen, die durchaus nicht von der Hand zu weisen sind, um auch zu verstehen, wie sind wir eigentlich dahin gekommen. Es ist ja auch sozusagen das Lebensthema als Kind einer Familie, die aus Palästina gekommen ist, von Raed Saleh. Wir haben es auch in der Vorstellung von Luise Lehmann gehört, ne? Diese Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit, wo man sieht, Kinder sind eben nicht gleich. Diese Idee, dass wir dadurch, dass alle das Gleiche bekommen und keiner danach fragen muss oder in irgendeiner Weise einen Schein braucht, um das Mittagessen zu bekommen, das hat schon seine Berechtigung, weil dann eben das ausgrenzende Element in der Schule entfällt. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Kostenfreiheit bei den Kitas extrem wichtig. Da wird die Sprache gelernt, da wird das gesellschaftliche Miteinander gelernt. Und da die Hürden abzubauen, das ist auf jeden Fall ein guter Gedanke. Und letztes Pro-Argument vielleicht noch aus Frauenperspektive. Diese Debatte, die man oft hat um Frauen, die nicht wieder zurück in den Beruf gehen, nachdem sie in längeren Elternzeiten waren, da hört man tatsächlich ganz oft in anderen Bundesländern, naja, das lohnt sich ja überhaupt nicht. Ne? Wenn ich dann noch 500 Euro für einen Kita-Platz bezahle oder teilweise 1000 Euro, dann arbeite ich ja eigentlich nur, um die Kita zu bezahlen und dann muss man sich noch anhören, was man für eine Rabenmutter ist, wenn man sein Kind überhaupt in eine Kita steckt. Das ist schon ein Faktor, den man nicht ganz vernachlässigen darf. Also ich bin voll dabei, diese Debatte aufzumachen, gerade vor der Qualitätsdebatte, aber ich glaube, ganz zurück dahinter wäre auch der falsche Weg.
Ich würde noch ergänzen, bislang ist es ja auch so, dass die Debatte relativ oberflächlich geführt wird. Also wir sind dagegen oder wir sind dafür. Aber bislang haben sich die Kandidatenpaare auch zurückgehalten, auch Hikel und Boccagiannini mal zu sagen, ab welcher Grenze sie sich das denn vorstellen können. Ja, ab welcher Einkommensgrenze sollten Eltern für die Kita bezahlen? Also das ist dann eine Debatte, die wahrscheinlich geführt werden wird, je nachdem, wer dann Landesvorsitzender wird.
Ja, und es wird erstmal auch ja nur sozusagen im kleinen Kreis der SPD geführt, im Wahlkampf hinzugehen und zu sagen, wir nehmen euch jetzt alles weg, was wir euch schon hingestellt haben, ist schwierig. Die Wahlplakate möchte ich dann auch erstmal sehen. Wir haben euch eine Spotify-Frage zu dem Thema eingestellt und freuen uns über euer Feedback. Sollte die Bildung insgesamt kostenfrei sein oder nicht, klickt da gerne rein. Und wenn ihr schon dabei seid, dann klickt doch gleich auf die Glocke oder den Stern, um uns zu abonnieren. Dann verpasst ihr in Zukunft keine Folge mehr.
Herzlich willkommen in Berlin.
Haben Sie Fragen?
So, dann kommen wir jetzt nochmal zum Wahlkampf und dem, was die SPD gefühlt in den vergangenen Jahren so ein bisschen hinter sich gelassen hatte, nämlich das große Gegeneinander ist jetzt wieder richtig aufgebrochen. Da wollen wir jetzt nochmal ein bisschen reinschauen, was so in den vergangenen Wochen passiert ist. Wir fangen an mit dem doppelt gebuchten Pressetermin.
Das war ganz interessant. Also da hatten Saleh und Lehmann eingeladen und kurz bevor der Termin war, am vergangenen Donnerstag, kam dann noch eine Presseeinladung, nämlich von Hikel und Boccagiannini zur selben Zeit, am selben Tag, um mit Taxifunktionären zu sprechen. Reiner Zufall, haben Hikel und Boccagiannini gesagt. So ein bisschen komischen Beigeschmack hat das natürlich schon, mindestens das, weil der andere Termin ja definitiv bekannt gewesen sein durfte.
Ja, also wer da an Zufall glaubt, also es war ja die gleiche oder zumindest eine sehr ähnliche Uhrzeit und die eingeladenen Gäste ungefähr die gleichen wahrscheinlich, also musste man sich aufteilen. Ja.
Immerhin hat uns dieser schöne Auftritt die Vampire Diaries des SPD-Wahlkampfs verschafft, weil nämlich wegen dieser Doppelung das natürlich ein bisschen mehr Presseaufmerksamkeit bekommen hat. Und der Kollege der BZ hat dann Martin Hikel gefragt, also wie es dazu gekommen ist und was er denn so denkt, wie das ausgehen wird. Und zitiert wurde Martin Hikel mit dem schönen Satz, wir sind nicht Nosferatu. Wobei man sich wahrscheinlich denken kann, dass er gemeint hat, wir sind nicht Nostradamus, der einst vor dem roten Gegner warnte. Aber gut, ein bisschen ernsthafter war das, was beim ersten Mitgliederforum im Willy-Brandt-Haus passiert ist.
Anna, du warst dabei, oder?
Ja, ich war dabei. Ich muss dazu sagen, also der überwiegende Teil des Mitgliederforums war eine gesittete, faire Debatte. Aber gegen Ende ging es dann ein bisschen hitziger zu. Es gab auch eine kleine Spitzfindigkeit bei diesem ersten Mitgliederforum. Da hat Saleh dann auf offener Bühne auch nochmal daran erinnert, dass Niromant ja auch schon 2 Jahre lang im geschäftsführenden Landesvorstand sitzt und demnach auch die Politik der SPD Berlin ja auch schon mitgetragen hat. Das war natürlich, um nochmal vom Zufall zu sprechen, kein Zufall, dass er das da nochmal erwähnt hat, sondern ganz klar die Message so, ja, inszenier du dich mal hier nicht so als Newcomer, du bist ja auch schon in gewisser Weise Teil vom Partei-Establishment.
Aber eigentlich sollten wir uns darüber freuen, dass das mal so ein bisschen auch zündelt, weil es gibt ja eigentlich nichts Langweiligeres als innerparteiliche Machtkämpfe, die quasi ohne sowas auskommen wollen oder versuchen jedenfalls und so zu tun, als ob man sich eigentlich ganz doll lieb hat. Und es muss ja nicht so ausarten wie bei den Vorwahlen in den Vereinigten Staaten. Aber so ein bisschen mehr Zündstoff tut eigentlich der Sache ganz gut. Und wenn die sich gegenseitig ihre Sprachblasen zerplatzen, finde ich das in Ordnung und trägt auch eher dazu bei, dass man sich mit der Sache ein bisschen intensiver beschäftigt.
Ja, aber es gab ja noch ein richtiges Foulspiel, das hast du auch in unserem Newsletter Checkpoint geschrieben, Lorenz. Das hat sich natürlich in Spandau abgespielt, erzähl nochmal.
Ja, Spandau ist ja bekanntermaßen das Dallas von Berlin oder der Denver-Clan von Berlin. Das ist interessant, dass es relativ wenig Promi-Unterstützer für die Kandidaten-Duos gibt, wenn man sich mal so umhört. Lassen zwar die einen oder anderen durchaus zu erkennen, was sie von dem einen oder anderen halten, manche auch deutlich, aber rausgehen tut damit eigentlich kaum jemand. Das heißt also, die meisten halten sich zurück. Wer sich nicht zurückgehalten hat, das war der Bundestagsabgeordnete und frühere Spandauer Bürgermeister Helmut Klebank, der zusammen mit der Vizebürgermeisterin Carola Brückner einen Unterstützerbrief für Raja Lee und Luise Lehmann verschickt haben. Dagegen ist ja eigentlich nichts zu sagen. Sie taten das aber über den offiziellen Verteiler der Spandauer SPD. Und auf den haben natürlich auch nur bestimmte Leute Zugriff. Das heißt, sie haben einen Vorteil genutzt, den andere eben einfach nicht nehmen können. Und das hat ihnen und damit eben auch Saleh doch erhebliche Kritik eingebracht und nicht nur das.
Ja, das sieht auch natürlich das Gegenkandidatenduo so, Martin Hiekel und Nicola Böcker-Giannini, die haben sich darüber ein bisschen aufgeregt und sie baten den früheren Staatssekretär Ralf Kleindiek, der als ihr Sprecher heute fungiert, rechtliche Schritte zu prüfen. Dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen, aber Ralf Kleindiek hat uns dazu nochmal einen O-Ton geschickt.
Es ist und bleibt ein grobes Foulspiel. Raja Saleh hat als Landesvorsitzender der SPD Berlin Fairness versprochen und dieses Versprechen als Kreisvorsitzender der SPD Spandau gebrochen. Nicola Böcker-Giannini und Martin Hiekel geht es darum, dass sich sowas nicht wiederholt. Dafür haben wir in einer Reihe von Gesprächen und unter Hinweis auf die Rechtslage gesorgt, so gut es geht. Dass ein privater Brief über den SPD-Verteiler verschickt wurde, das muss gegebenenfalls die Bundes-SPD mit der Berliner SPD klären. Das ist nicht unsere Baustelle.
Zeigt auch ein bisschen die Anekdote, dass es tatsächlich von den Sechsen einen gibt, der richtig was zu verlieren hat. Und das ist eben Raja Saleh. Das heißt, für ihn geht es wirklich um alles. Und sollte er sich hier nicht durchsetzen können, wage ich mal die Behauptung, dass das der mindestens, wenn nicht sogar fortgeschrittene Anfang vom Ende der großen Karriere von Raja Saleh in der SPD ist. Er hat sich durchaus gewünscht, dass der ein oder die andere ihn unterstützen, also beispielsweise seine bisherige Co-Chefin Franziska Giffey. Da haben wir nichts gehört, jedenfalls öffentlich nichts gehört. Das ist jedenfalls bemerkenswert und lässt nicht darauf schließen, dass sie ihn unterstützt. Interessant ist vielleicht auch, wenn man mal die Karriere von Saleh nochmal sich anschaut, rückblickend. Er war ja schon mal auf dem Sprung, regierender Bürgermeister zu werden, nämlich in der Zeit, als Klaus Wowereit angekündigt hatte, sein Amt niederzulegen und es einen Dreikampf auch damals gab. Und ich erinnere mich deswegen so gut daran, weil ich nämlich zufällig gerade bei Saleh in seinem schönen großen Fraktionsvorsitzendenzimmer im Abgeordnetenhaus saß und er mir von der breiten Unterstützung aus der Partei erzählte, unter anderem von dem damals noch in der SPD wohlgelittenen Heinz Buschkowski, als die Tür aufging und seine Assistentin ihm einen Zettel reinreichte. Und dieser Zettel bestand aus einer Agenturmeldung, die besagte, dass Heinz Buschkowski Michael Müller unterstützt. Und in diesem Moment Saleh eigentlich klar war, sein Traum, regierender Bürgermeister zu werden, zumindest für diese Zeit, war geplatzt. Und so ist es ja dann auch gekommen.
Ja, dann vielleicht abschließend noch die Frage an dich, Anna. Also ganz grundsätzlich hast du das Gefühl, dieser Wahlkampf tut der Partei gut, wird er fair geführt und führt am Ende dazu, dass die SPD das beste Führungsduo bekommt?
Ich glaube, der Wahlkampf tut der Partei schon gut insofern, weil er jetzt ein Ventil bietet für das, was sich angestaut hat. Auch gerade im vergangenen Jahr, da war sehr viel Unzufriedenheit, dass die Wiederholungswahl überhaupt notwendig war, dass dafür keiner so richtig Verantwortung übernommen hat, dass man dann in die schwarz-rote Koalition gegangen ist, auch wenn es natürlich eine Mehrheit dafür gab, aber die war nun mal denkbar knapp.
Ja, und anschließend daran stellt sich natürlich die Frage, nicht nur tut das der Partei gut, sondern ist das am Ende auch gut für die Stadt? Und daran anschließend die Frage, gibt es überhaupt noch Platz für die SPD in der einen oder anderen Form? Wo positioniert sie sich vor allem neben der sich modern gebenden CDU? Das ist eine Frage, die haben wir auch verschiedenen Politikwissenschaftlern gestellt. Sehr viele wollten nicht antworten. Das war überraschend schwierig. Jedenfalls am Ende hat sich der Politikwissenschaftler Eiko Wagner von der FU dazu durchgerungen, uns zu antworten. Einen großen extra Dank dafür. Und was er sagt, ist das hier.
Nun, die SPD ist eine linksliberale Mittepartei. Das heißt, sie ist liberaler als die CDU und auch wirtschaftspolitisch weiter links aufgestellt. Sie ist allerdings etwas konservativer als die Grünen. gerade natürlich in ökologischen Fragen, aber auch in anderen soziokulturellen Fragen. Und sie ist nicht ganz so links positioniert wie die Partei Die Linke. Insofern hat sie eine Zentrumsposition und ist anschlussfähig in verschiedene Richtungen.
Puh, ja, das macht den Raum für die SPD sehr klein, oder?
Ja, alleine das Wort ist anschlussfähig, ist ja schon eigentlich ein ziemlich vergiftetes, weil der Anspruch der SPD als große Traditionspartei natürlich nicht ist, sich irgendwem anschließen zu können und damit halbwegs zu leben, sondern tatsächlich die Gesellschaft nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Aber dennoch muss die SPD sich tatsächlich entscheiden. Und in dieser Wahl steht tatsächlich auch eine Richtungsentscheidung, die für die nächsten Jahre dieser Partei wirklich entscheidend wichtig sein könnten. Als Anhängsel der CDU wird die SPD jedenfalls meines Erachtens genauso wenig gebraucht wie für eine noch linkere und noch grünere Linke und Grüne.
Dann würde ich mal die These in den Raum werfen, einen echten Neustart für die SPD kann es nur ohne Raed Saleh geben.
Und dennoch muss man, glaube ich, auch noch mal zur Ehrenrettung von Raed Saleh sagen, niemand hat diese Partei so sehr geprägt über eine so lange Zeit. Und auch wenn Wowereit als regierender Bürgermeister und auch sein Nachfolger Michael Müller mit Sicherheit nach außen auch sehr viel gewirkt und bewirkt haben, auch im Sinne der SPD, den größten Einfluss auf die Partei hatte über sehr, sehr viele Jahre Raed Saleh. Und auch, wenn man es vielleicht kritisieren mag, was ja einige auch in der Partei tun, er hat es immerhin geschafft, diese Partei über Jahrzehnte an der Macht zu halten.
Und es ist auch tatsächlich noch so, dass immer noch, würde ich sagen, die allermeisten Fans der Partei bei ihm zusammenlaufen. Er da ein Netz von Unterstützerinnen und Unterstützern um sich gespannt hat. Und was man ihm auch einfach lassen muss, er ist sehr umtriebig. Er ist sehr präsent in der Partei. Er redet mit vielen Menschen und das ist manchmal auch schon die halbe Miete.
Dennoch bleibt eine Frage offen, nämlich die Frage, wer für die SPD in den schon bald wieder dreuenden Wahlkampf in Berlin zieht, nämlich nicht den innerparteilichen, sondern den Wahlkampf um den Regierenden oder die regierende Bürgermeisterin. Wer von den Sechsen, meint ihr denn, hätte das Zeug dazu, diese Kandidatur auf sich zu nehmen?
Bislang sehe ich da noch keinen klaren Kandidaten oder Kandidatin, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich, Martin Hickel hat Regierungserfahrung, aber ob er wirklich das Zeug zum Regierenden hat in Berlin?
Geht mir ähnlich. Am ehesten würde ich auch ihn da sehen, einfach weil aus dem Neuköllner Bezirksamt heraus ist ja schon einiges groß geworden. Er hat natürlich da die meiste Erfahrung. Ich glaube, dass jemand wie Kian Niromant natürlich ein bisschen, wenn man den ein bisschen aufbaut, durchaus, der hat eine rhetorische Kompetenz, der könnte das sicherlich in so eine Rolle hineinwachsen, aber dafür ist er jetzt echt noch viel zu unbekannt. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Was man natürlich aber auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass die Ex-Regierende, Kurzregierende, für ihren Geschmack viel zu Kurzregierende, Franziska Giffey, auch noch nicht gesagt hat, dass sie das nicht mehr machen will. Sie hat zwar gesagt, sie tritt nicht mehr zur Landesvorsitzenden an, aber hat damit nicht ausgeschlossen, dass sie nochmal ganz oben auf dem Plakat steht für die Wahl zur regierenden Bürgermeisterin.
Sie hat ja sogar ganz ausdrücklich gesagt, dass das keine Entscheidung für 2026 ist.
Wir halten also fest, der SPD mangelt es nicht an Ideen, der SPD mangelt es nicht an Kandidierenden und es mangelt auch nicht an fähigen Köpfen.
Ja, das ist doch ein perfektes Schlussfazit. Wir betrachten natürlich weiter diese Wahl intensiv. Für heute setzen wir hier mal einen Punkt und bedanken uns bei allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Ganz besonders natürlich bei dir, liebe Anna. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Jo, das war der Checkpoint-Podcast für diese Woche. Wir sehen uns und hören uns vor allen Dingen nächste Woche wieder. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie bitte gerne weiter. Die Redaktion dieses Mal hatte Jessica Gummersbach, die Produktion Markus Lücker, die Musik wie immer von Anke Mürre und dann bis nächsten Freitag. Tschüss.
Tschüss.